Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Jahrelang wurde Diego Forlan als Chancentod verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
In unserer Podcast-Serie Wissenschaft Aktuelles aus der Forschung gewähren wir einen Einblick in die Herzforschung oder nennen wir es mal ein lebendes Pflaster. So, nun hören wir Herztöne. So, und nun stell dir vor, du gehst treppaufwärts und jede Treppenstufe fühlt sich an wie der Mount Everest. Dein Herz schafft es einfach nicht mehr aus eigener Kraft. Bei schwerer Herzschwäche gibt es eine völlig neue Hoffnung, direkt aus dem Labor. Ein echtes Herzpflaster, das geschädigten Herzen neue Kraft gibt. Willkommen zu einer Folge aus Wissenschaft Neues aus der Forschung über ein medizinisches Wunderwerk, das gerade die Biotech-Welt aufhorchen lässt. Schön, dass du heute dabei bist und hallo an unseren Experten hier im Studio.
Hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich extrem auf das Thema heute.
Wir haben heute quasi eine echte Mission. Wir schauen uns zwei sehr aktuelle Quellen an. Einmal eine Mitteilung der Universitätsmedizin Göttingen und dazu eine bahnbrechende Publikation im berühmten New England Journal of Medicine.
Genau. Und um das direkt am Anfang mal ins richtige Verhältnis zu setzen, wir sprechen hier über eine Krankheit, die weltweit über 64 Millionen Menschen betrifft.
64 Millionen.
Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Herzschwäche ist echt eine globale Epidemie. Und was wir heute besprechen, ist also, das ist ein echter Paradigmenwechsel in der Medizin.
Okay, das klingt groß. Wir haben den Deep Dive heute in zwei Teile gegliedert. Zuerst schauen wir uns die Patientenebene an, also wie das konkret zurück ins Leben führt. Und danach gehen wir ins Labor, die Biotech-Ebene, wie man so ein Herz überhaupt repariert. Fangen wir mit Teil 1 an.
Sehr gerne.
Wenn man sich das Problem von diesen 64 Millionen Menschen anschaut, dann wird das in unseren Quellen ganz toll an einer Person festgemacht. Steffen Eiring, 58 Jahre alt.
Mhm. Ein Fall, der wirklich unter die Haut geht.
Absolut. Juli 2020, er hat einen schweren Herzinfarkt, liegt im Koma. Er überlebt das Ganze, aber, und das ist eben das Drama, es bleibt eine schwere Herzschwäche. Die Ärzte messen bei ihm eine linksventrikuläre Auswurffraktion von nur noch 18-20%.
Ja, das ist wirklich dramatisch wenig.
Hol uns da mal kurz ab. Auswurffraktionen normal sind ja, glaube ich, so über 50%, oder?
Richtig, über 50, eher Richtung 60% sind bei einem gesunden Menschen völlig normal. Das Herz ist ja im Grunde eine mechanische Pumpe.
Okay.
Wenn die linke Kammer sich mit Blut füllt, zieht sich der Muskel danach kräftig zusammen und pumpt eben diesen Anteil, die Auswurffraktion, in den Körper.
Also über die Hälfte des Blutes wird rausgepresst.
Genau. Aber wenn dieser Wert, wie bei Herrn Eiring, auf unter 20% fällt, dann bleibt der Großteil des Blutes einfach in der Kammer stehen. Das Herz zuckt sozusagen nur noch schwach.
Da kommt dann gar nicht mehr genug Sauerstoff im Körper an, oder?
Exakt. Die Organe werden schlecht durchblutet und das Blut staut sich oft sogar zurück in die Lunge. Daher kommt dann diese extreme Atemnot, von der du vorhin beim Treppensteigen gesprochen hast.
Krass. Und der Grund für diesen extremen Leistungsabfall nach so einem Infarkt, das ist ja der Verlust von Gewebe, oder?
Ja. Man schätzt, dass bei so einem massiven Infarkt rund 1 Milliarde Herzmuskelzellen einfach absterben.
1 Milliarde?
Eine unglaubliche Zahl. Und das Fatale daran ist, der Körper kann die nicht einfach nachbauen.
Moment. Aber wenn ich mich in den Finger schneide, dann wächst doch auch Haut nach.
Ja, die Haut kann das, die Leber zum Beispiel auch. Aber der Herzmuskel, der kann sich eben nicht regenerieren. Das ist eine Einbahnstraße. Der Körper repariert das Loch, indem er steifes Narbengewebe bildet.
Okay, also eine Narbe statt Muskel.
Genau. Und diese Narbe zieht sich halt nicht zusammen. Sie pumpt nicht mit. Das verbliebene, gesunde Herz muss also plötzlich viel mehr arbeiten, pumpt gegen diese starre Wand an und wird dadurch mit der Zeit immer schwächer.
Das heißt, bisher gab es an diesem Punkt eigentlich nur noch zwei Endstationen, richtig? Entweder man hofft auf ein Spenderherz, was extrem selten ist, oder man bekommt eine künstliche, mechanische Pumpe.
Ja, ein Kunstherz. Aber viele Patienten, auch Steffen Eyring, wollen das nicht.
Verständlich. Er wollte keine Schläuche, die er aus seinem Körper ragen.
Absolut. Und genau da kommt dann diese Studie ins Spiel, von der er per Zufall in einem Fernsehbericht erfährt, die sogenannte BioWatt HFD-CH20-Studie.
Ein furchtbarer Name für etwas so Tolles. Er hat sich da jedenfalls direkt gemeldet und sprach später von einem Sechser im Lotto, dass er dabei sein durfte.
Ja, das kann man wohl sagen. Das war eine Phase-1-Studie.
Das heißt, es ging erstmal darum, ob das überhaupt sicher ist.
Genau, Sicherheit stand im Vordergrund. Da waren insgesamt nur 20 Patientinnen und Patienten dabei. Und die Voraussetzung war extrem hart. Die Auswurffraktion durfte höchstens bei 35% liegen und keine andere Standardtherapie durfte mehr helfen.
Also wirklich Menschen, die quasi medizinisch austherapiert waren.
Richtig. Und hier wurde nun zum allerersten Mal am Menschen bewiesen, dass im Labor gezüchtetes Gewebe die Herzfunktion tatsächlich verbessern kann.
Und wie das funktioniert hat? Im Juni 2024 wurde er operiert. Wenn man da die Aussagen seiner Frau Ina liest, sie sagt, vorher musste er beim Spazierengehen ständig stehen bleiben und nach Luft ringen.
Mhm.
Und nach der OP viel mehr Stabilität, mehr gute als schlechte Tage. Das ist einfach schön zu hören. Aber, und da müssen wir als Wissenschaftspodcast natürlich genauer hinschauen, das New England Journal of Medicine, wo das veröffentlicht wurde, das druckt ja nicht nur nette Anekdoten, oder?
Auf gar keinen Fall. Die wollen harte, klinisch fundierte Daten.
Und die gab es. Nach 3 Monaten hat man sich die 16 Patienten genauer angesehen, die die Maximaldosis dieses Pflasters bekommen haben.
Und was kam da raus?
Erstmal rein strukturell. Die Herzwand hat sich im Zielbereich um durchschnittlich 4,5 mm verdickt.
4,5 mm? Das klingt für mich als Laie jetzt nicht nach sonderlich viel. In der Kardiologie ist das enorm. Eine vernarbte Herzwand ist oft extrem dünn und droht nach außen auszuweiten. Da sind 4,5 mm frisches, lebendiges Gewebe eine massive Stabilisierung.
Okay, verstehe. Und die Pumpfunktion, hat sich da auch messbar was getan?
Ja, die Auswurffraktion stieg im Schnitt um 3,9 Prozentpunkte.
Auch hier 3,9 Prozentpunkte klingen erstmal überschaubar, wenn man von 20% kommt.
Das stimmt. Aber das korreliert eben stark mit der Lebensqualität. Die wurde auf der sogenannten KCQ-OSS-Skala gemessen.
Was genau ist das?
Das ist ein spezieller Fragebogen, der ganz alltägliche Dinge abfragt. Und dieser Wert stieg um 6,7 Punkte. Das ist eine deutliche klinisch relevante Verbesserung im Alltag der Patienten. Das Herz hat wieder aktiv Unterstützung.
Lass uns das mal aufdröseln. Wir hatten ja vorhin dieses Bild. Wenn mein Auto einen schweren Motorschaden hat und, sagen wir mal, nur noch auf 3 Zylindern läuft.
Ja. Okay.
Bisherige Medikamente sind dann quasi wie so ein besseres Motoröl. Das hilft ein bisschen, dass es runder läuft.
Guter Vergleich, ja.
Aber dieses Pflaster, das ist dann so, als würde man bei laufendem Motor einen kompletten neuen Zylinder einbauen, der sofort anfängt mitzuarbeiten. Stimmt das?
Ja, das ist eine extrem treffende Analogie. Man repariert nicht nur die Symptome, man bringt echte, funktionstüchtige Bauteile ein, die direkt mitmachen.
Aber Moment mal. Da muss ich jetzt wirklich mal kurz den Spielverderber spielen.
Gerne.
Ein komplett fremdes Gewebe, das im Labor gezüchtet wurde, auf ein kaputtes Herz nähen, bei Leuten, die sowieso schon schwerst krank sind, das geht doch unmöglich ohne Risiken ab, oder? Gab's da keine Probleme?
Doch, natürlich. Das ordnet die Studie auch sehr objektiv und ehrlich ein. Alle 20 Patienten in der Studie hatten sogenannte Adverse Events, also Nebenwirkungen.
Alle 20?
Ja. Ausnahmslos. Es gab im Verlauf der Studie unglaubliche 196 solcher Ereignisse insgesamt. Und 3 der 20 Patienten sind während der Studie sogar verstorben.
Oh wow, das ist natürlich heftig. Sind die durch das Pflaster gestorben?
Nein, Und das ist der extrem wichtige Punkt hier. Jeder Todesfall wurde von einer unabhängigen Kommission bis ins Detail untersucht. Das Ergebnis war eindeutig. Keiner der Todesfälle hing ursächlich mit dem Pflaster selbst zusammen.
Sondern? Woran lag's dann?
Ein Patient verstarb zum Beispiel an einer schweren Corona-Infektion. Ein anderer an einem Aortenriss, also einem Riss der Hauptschlagader, eine leider typische Komplikation bei so stark vorerkrankten Gefäßen. Der dritte Patient erlebt ein allgemeines Kreislaufversagen kurz nach der OP. Das zeigt halt, wie fragil diese Menschen ohnehin schon sind.
Ja, okay. Das heißt, das Risiko der Krankheit an sich schwebt da immer mit. Aber was ist denn mit dem Immunsystem? Wenn da fremde Zellen aufs Herz genäht werden, greift der Körper das nicht sofort an?
Völlig richtig mitgedacht. Genau wie bei einer normalen Organtransplantation müssen die Patienten ihr Immunsystem stark unterdrücken, also eine sogenannte Immunsuppression durchführen.
Ah, und diese Medikamente sind wahrscheinlich auch nicht ohne.
Genau. Die können massiv auf die Nieren schlagen. Bei manchen Patienten musste man das genau abwägen. Es ist also definitiv keine Wunderpille, die man mal ebenso einwirft. Es bleibt ein hochkomplexer, riskanter Eingriff für schwerstkranke Patienten.
Gut, dass wir das so klar eingeordnet haben. Aber dass es überhaupt funktioniert, dass da fremdes Gewebe anwächst und pumpt, das bringt uns ja perfekt zu Teil 2, der Biotech-Ebene. Wie man ein Herz repariert.
Ja, da betreten wir echt das Reich der Science-Fiction, die Realität geworden ist.
Absolut. Wie muss man sich das vorstellen? Wer hat das überhaupt entwickelt?
Das ist das Ergebnis von über 25 Jahren intensiver Forschung. Vor allem an der Universitätsmedizin Göttingen unter der Leitung von Professor Wolfram Hubertus Zimmermann und am UKSH in Lübeck unter Professor Stefan Ensminger.
25 Jahre. Wow. Und wie bastelt man jetzt im Reinraum so ein Pflaster zusammen? Wo kommt das Gewebe her?
Das ist der eigentlich magische Teil. Das Ausgangsmaterial sind induzierte pluripotente Stammzellen, kurz IPS-Zellen.
Das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Stammzellen kennt man ja, aber was heißt das in dem Fall? Nimmt man da Herzgewebe?
Nein, das ist ja das Verrückte. Man startet mit simplen, völlig normalen Blutzellen. Im Labor werden diese Zellen dann quasi neu programmiert. Man setzt ihre biologische Uhr komplett auf Null zurück.
Man macht aus einer Blutzelle eine unbeschriebene Zelle.
Genau. Sie vergessen, dass sie mal Blutzellen waren und werden wieder zu Stammzellen. In diesem Zustand können sie sich in jede Zelle des menschlichen Körpers verwandeln.
Wahnsinn. Und dann sagt man dieser unbeschriebenen Zelle, los, wehrt man Herzmuskel.
Exakt. Durch bestimmte chemische Reize züchtet man aus ihnen im Labor dann Herzmuskelzellen und sogenannte Stromazellen, also Bindegewebszellen.
Okay. Und wie lautet dann das Rezept für so ein Pflaster? Man kann die ja nicht als Suppe auf das Herz schütten.
Nein, das muss Struktur haben. Das Rezept für eine Einheit, das sogenannte Bio-Watt, lautet: Man nimmt exakt 34 Millionen Herzmuskelzellen und mischt sie mit 6 Millionen Stromazellen.
Also 40 Millionen pro Einheit.
Richtig. Und die mischt man dann mit natürlichem Kollagen, damit sie ein festes Gerüst haben. Die Zellen docken daran an und fangen tatsächlich an, in der Petrischale gemeinsam zu schlagen.
Das ist echt unvorstellbar. Und von diesen Einheiten nimmt man dann mehrere.
Ja, für das eigentliche Herzpflaster werden bis zu 20 dieser Einheiten auf einen speziellen Kollagenschwamm gesetzt, den Tachosylschwamm. Am Ende hast du da rund 800 Millionen Zellen.
800 Millionen? Und das ist ja fast exakt die Milliarde, die beim Infarkt gestorben ist.
Genau, das ist ein echter Ersatz des verlorenen Materials.
Und jetzt wird's wirklich spannend. Man hat also dieses zuckende Stück Fleisch im Labor. Wie kommt das ans Herz? Und woher weiß es, in welchem Takt es schlagen muss?
Das ist chirurgische Millimeterarbeit. Die Ärzte machen eine sogenannte linke Mini-Thorakotomie. Das ist ein relativ kleiner Schnitt auf der linken Seite des Brustkorbs.
Also kein komplett aufgesägter Brustkorb.
Nein, minimalinvasiv. Und das Unglaubliche ist, das Pflaster wird bei schlagendem Herzen aufgenäht.
Oh Gott, da drinnen pocht das Herz rum und der Chirurg näht da drauf.
Genau. Es wird auf die Außenseite, das Epikard, des vernarbten Gewebes genäht. Und sobald es da sitzt, greift etwas, das sich Laplace-Gesetz nennt.
Physikunterricht, was besagt das?
Ganz simpel. Wenn man die Herzwand dicker macht, reduziert sich der mechanische Stress auf diese Wand. Allein durch das dicke Pflaster wird die Wand sofort stabilisiert.
Das leuchtet ein, wie ein stützender Gürtel. Aber du meintest ja, das schlägt mit. Woher kennt das Laborpflaster den Rhythmus von Steffen Eirings Herzens?
Das ist die Biologie. Sobald das Pflaster aufgenäht ist, verbinden sich die neuen Herzmuskelzellen physisch mit den noch lebenden Zellen des Patienten. Sie bilden sogenannte Gap Junctions, kleine Kanäle.
Aha, okay.
Über diese Kanäle fließen elektrische Signale. Das Pflaster liest also buchstäblich die elektrischen Impulse des echten Herzens und synchronisiert sich damit. Es lernt, im Takt des Patienten zu schlagen.
Das ist wirklich atemberaubend, wenn man sich das so vorstellt. So eine wissenschaftliche Allianz entsteht ja nicht im luftleeren Raum, oder?
Nein, überhaupt nicht. Solche Durchbrüche brauchen Netzwerke. Diese Studie ist deshalb auch fest verankert im Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, dem DZHK.
Und der Publikationsort, das New England Journal of Medicine, das ist ja quasi der Ritterschlag für die Forscher.
Absolut, das NEJM ist die absolute Weltspitze. Dass die das drucken, liegt daran, dass es die weltweit erste Studie in diesem Bereich ist, die wirklich einen statistisch gesicherten klinischen Nutzen zeigt.
Aber ich frage mich, Forschung im Labor ist das eine. Wie kommt das jetzt aus dem Unilabor in die breite Wirtschaft? Die Uniklinik kann ja nicht zehntausende Pflaster für die ganze Welt nähen.
Richtig, und dafür gibt es Ausgründungen. In diesem Fall das Göttinger Biotech-Unternehmen Reparon GmbH. Die sichern genau diesen Transfer. Ihre Aufgabe ist es, die Produktion so zu standardisieren, dass man das in großem Maßstab sicher für die klinische Praxis herstellen kann.
Also, was bedeutet das alles für dich, unseren Zuhörer? Es ist der Beweis, dass der große Traum der regenerativen Medizin Realität wird. Zerstörtes Herzgewebe ist nicht mehr zwingend ein dauerhaftes Todesurteil. Wir können buchstäblich neues Leben im Labor züchten und implantieren.
Ja, auch wenn man natürlich besonnen bleiben muss. Wir brauchen noch Phase-3-Studien, wir brauchen Langzeitdaten, besonders was die Immunsuppression angeht, und wir müssen genau definieren, für welche Patienten das am besten geeignet ist.
Klar, der Weg ist noch lang, aber die Tür ist offen. Hast du noch so einen letzten Gedanken für uns, bevor wir Schluss machen?
Ja, wenn wir das mal im großen Zusammenhang betrachten. Wir nehmen heute Blutzellen, drehen die biologische Uhr zurück und züchten daraus ein schlagendes Pflaster für das Herz.
Mhm. Was hindert uns eigentlich daran, in Zukunft unseren eigenen Körper als eine Art modulares System zu betrachten? Werden wir eines Tages bei einem Organversagen einfach das Ersatzteillager im Labor anrufen, anstatt jahrelang auf Spenderorgane zu warten?
Wow. Das ist mal ein provokanter Gedanke zum Schluss. Das Ersatzteillager für den eigenen Körper. Ich hoffe, dieser Deep Dive hat euch genauso fasziniert wie uns und euch einiges zum Weiterdenken mitgegeben. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, danke dir.
Passt gut auf euer Herz auf und viel Spaß beim Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Wissenschaft, Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.